Internet ist nicht tot.
Huch! Super.
Okay.
So war das nicht gemeint. Eigentlich sollte das langsam abblenden. Also die Jingle-Maschine kann ja langsam abblenden. Ich habe die jetzt so eingestellt, dass sie auch ordentlich abblendet. Hat aber ja, nicht
das
funktioniert. Ja, das, herzlich willkommen zur November-Ausgabe der Flaschen. Die Live-Hörer bitten wir um Entschuldigung, dass wir verschieben mussten. Aber ich war letzte Woche leider verhindert. Denn, und damit sind wir direkt in der Plauscherei des Anfangs, denn ich war mal wieder in Bayern unterwegs, was sehr schön war.
Ja, Holgi, was hast du denn in Bayern gemacht?
Was habe ich denn in Bayern gemacht? Ja, Podcasts aufgenommen für die Bayern-Tourismus. Was irgendwie ganz cool war. Ich bin nach München geflogen, habe da ein Auto gemietet, weil ich musste ins Allgäu und die waren total überfordert bei Sixt. Also haben irgendwie 8 Leute gearbeitet, 7 Kunden standen da und die war, ich weiß nicht, was da los war. Wahrscheinlich ist denen irgendwas kaputt gegangen oder so. Haben Sie reserviert mich? Ja. Haben Sie Kundenkarte? Nee. Ja, dann stellen Sie sich mal da. Ach nee, da steht ja gar keiner. Nee, also, das war sehr, sehr lustig. Was dann aber dazu geführt hat, dass ich meinte, ach, wir geben Ihnen einfach mal ein Upgrade. Und dann bin ich die ganze Zeit mit so einem schönen, fetten Dreier BMW durch die Gegend gefahren. War sehr angenehm. Ja.
Ja, ist wahrscheinlich, bin ich schon lange kein Dreier mehr gefahren, aber.
Das war,
also wahrscheinlich sehr angenehm.
Ziemlich, ja, ziemlich amtliche Karre, also wirklich amtlich. Mhm. Mit so Head-Up-Display, sehr geil. Also,
ja, das hast du irgendwie auf Facebook gepostet, getwittert.
Ja, ja. Nee, und unter anderem war ich,
bei. Aber das hatte ja der Renault Twingo hatte das ja auch schon vor 15 Jahren, ne?
Der Twingo hatte ein Head-Up-Display? Nee.
Ja, ich meine schon.
Nein, der hatte doch nur digitalen Tacho als erster irgendwie, ja. Aber ein Head-Up-Display
hatte der.
Das glaube ich nicht.
Aber ich bin mal mit irgendeiner Renault. Ich dachte, das wäre ein Twingo gewesen. In der zweiten Generation oder so vielleicht. Dass er das irgendwie ins Fenster geworfen hat.
Echt?
Ich meine schon. Ist eine nette Sache, ne?
Das ist total cool. Vor allen Dingen, wenn dann auch noch das Navi da angezeigt wird. Und du praktisch durch die. Durch die. Sag schnell.
Wenn sich das so 1:1 auf die Straße abbildet.
Das wäre natürlich perfekt. Das wäre perfekt. Aber das macht sich, aber du guckst halt durch durch diese Pfeile durch und siehst halt auch die Straße, in die du wirklich abbiegen sollst und musst nicht immer hin und her gucken. Total cool.
Ja.
Na, jedenfalls war ich da, unter anderem bei Andy Weigand. So ein Winzer aus, was ist denn das? Ist das Oberfranken oder Unterfranken? In der Nähe von Würzburg. Ich krieg das
Mittelfranken.
Mittelfranken.
Ich weiß nicht.
Zwischenfranken.
Im Zweifel Mittelfranken.
Genau. So Mittelfranken.
Schmerz.
Und der macht Silvaner. Und ich habe so bei Silvaner nehme ich eigentlich selten, wenn ich die Wahl habe, weil Silvaner ist immer so ein bisschen so, ja, weich irgendwie. Also so weich und freundlich und seidig und samtig. So. Zumindest der Silvaner, den ich bisher so getrunken habe. Überwiegend jedenfalls.
Er ist vor allem relativ würzig, ne? Und manchmal auch so ein bisschen gemüsig.
Ja, genau. Aber was er halt ist, der hat halt nicht so eine Mineralik oder wie man es nennt, ne? Das mag ich nicht so. Also ich habe es lieber ein bisschen kantiger, ein bisschen knackiger. Und was Andy Weigand dann erzählte, ist, der ist halt 25 Jahre alt und hatte einfach das Weingut von seinem Vater übernommen. Was irgendwie in dem Alter, aber ich finde das schon erstaunlich, also überhaupt, dass der alte Winzer so freiwillig seinen Kram abgibt. Also sonst, wenn du so mit jüngeren Winzern redest, erzählen die ja doch immer, was sie für Probleme haben und dass der Alte sich immer noch einmischt und immer alles besser weiß und so. Und
ja, da gibt's große Verwerfungen, aber es gibt auch relativ viele Weingüter, wo es, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Ah, cool.
Tatsächlich.
Der jedenfalls sagt, er will den Boxbeutel entstauben. Und macht da halt Silvaner, die ja ein bisschen früher liest. Also wenn die noch nicht so viel Zucker haben. Und dadurch werden die halt knackiger. Und das war echt
definitiv.
Das war wirklich total geil.
Muss halt trotzdem reif sein.
Ja,
aber das ist halt das Entscheidende, ne?
Ja. Und genau, das hat er aber super hingekriegt. Und ich habe da einige durchprobiert und ich hätte jede Flasche sofort gekauft. Also das war echt, hatte ich lange nicht mehr, dass ich dachte, oh ja, immer her damit.
Ach, schön.
Und der macht halt auch Bio und lässt sich jetzt auch zertifizieren und hat irgendwie 6 Hektar, also ziemlich wenig. Aber tolles Ding. Also soweit meine letzte Weinreise. Das andere war Bier. Auch nicht schlecht.
Genau, der hat ja auch so markante Etiketten.
Also, ja, genau.
Wie heißen die? Der Wilde, der.
Genau, der Held.
Der Held. Ja,
sowas.
Genau. Ja, sowas. Genau.
Das andere war Bier, davon erzähle ich dann in der nächsten Sendung, damit ich da überhaupt noch was zu erzählen habe. Und selbst so, wo waren wir wieder? Warst du wieder irgendwo in Südamerika auf Einladung?
Nö, ich war in Nürnberg, in Hannover. Eigentlich wollte ich ja noch nach Berlin kommen, das habe ich mir dann geschenkt, weil ich irgendwie, ich war vorher noch in Neustadt, genau. Ich war vorletzten Freitag, war ich bei der Hausmesse vom Martin Kössler, also von der Weinhalle. Mhm. Von denen wir auch schon verschiedene Pakete hatten. Das ist toll. Also hab's zum ersten Mal geschafft, da hinzufahren. Und das geht über 2 Tage, also freitags nachmittags bis frühen Abend und dann nochmal den ganzen Samstag. Das ist in so einer großen alten Industriehalle, die heißt, wie heißen die jetzt, Dampf?
Lok, Gott, Schuppen.
Nee, so ähnlich. Dampfturbinen.
Bier. Dampfbierbräu.
Naja, ich komm gleich später drauf.
Dampfmaschinen.
Also, da wurde, ja, sowas.
Museum.
Turbinenhalle oder so. Okay. Da wurden jedenfalls so Dinger früher gebaut und dann hat man das halt, wie man das halt so gemacht hat, ne, entkernt und da sind halt noch die Grundmauern da. Und da steht halt jetzt, Autowerkstätten drin, aber für historische Autos.
Oh.
Die stehen da halt einfach alle so rum, ja. Also, es gibt da zig Werkstätten, zig Einzelunternehmer. Es gibt halt so Abteilungen, wo du halt dann auch deinen Oldtimer irgendwie parken kannst, ja. Mhm. Das ist sehr nett. Also es ist ein schönes Ambiente.
Und da weißt du auch direkt, in was für einer Region du bist, ne? Also wenn es da so dedizierte Werkstätten und Hallen, da könnt ihr all eure Oldtimer parken, genau, weil ihr ja nicht wisst, wohin damit, Franken, weil ihr so viel Kohle habt.
So ein Effa, ja. Aber es ist halt ganz cool, ne? Und dann hat der da halt 40 Winzer stehen, ja. Also da kommen dann auch die Winzer selber irgendwie. Ja. Einer war aus den USA, ne, 2 waren sogar aus den USA da. Neben dem einen, das ist so eine Pinot-Legende in den USA, Jim Clendenin heißt der, von Aubin Climat. Neben dem saß ich dann abends irgendwie noch.
Aubin Climat habe ich auch schon mal gehört, ja.
Das ist ein sehr cooler Typ. Dann Jamie Cutch, ein ziemlich junger, super Pinot-Macher. Und jede Menge echt guter Leute. Also das war richtig gut. Also es hat echt ich war nur Freitag da, also bis Freitagabend, da war dann noch so ein Get-Together mit Winzern. Und dann war der Erbel da, weißt du, der Brotbäcker.
Ja, super.
Kennst du ja auch. Und
hast du mit dem gequatscht? Sachen, weil es ist halt ein echt geiler Typ. Also
Hand
ist wirklich echt ein toller Typ. Also wenn man mit dem reden kann, mit dem will man reden.
Ja, ich glaube, er war selber nicht da, er hatte irgendwie Leute da stehen.
Ach so.
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich hatte so viel zu tun mit dem Weinen da, weil ich halt nur Freitag da war. Eigentlich kannst du auch eben die ganzen 1,5 Tage da sein und durchprobieren und quatschen. Und nee, das war sehr, sehr schön. Ich bin dann aber eben, hab in Nürnberg übernachtet, bin dann am nächsten Tag noch nach Hannover zum Joachim Christ, der da einfach auch eine sehr schöne Weinhandlung hat, da werden wir auch später noch drüber sprechen. Irgendwann mal zu Beginn nächsten Jahres, glaube ich, mal ein Paket mit ihm machen, weil der eben nicht nur Weinhändler ist, sondern auch noch an der Domaine de l'Horizon beteiligt ist. Das ist ein Weingut in Calce im Roussillon. Mhm. Calce ist da, wo auch Gouby, die Domaine Gouby liegt und eben auch Matassa, von denen wir auch schon mehrfach Weine hatten. Das ist so dieser Hotspot da im Roussillon, dieser Ort. Und der ist halt daran beteiligt und verteilt eben auch diese Weine hier. Und wir machen halt gerade irgendwie seine Website neu, was irgendwie dringend notwendig ist und jetzt eben auch passiert gerade.
Ach, das ist der, wo ich dann auch den Gubi bestellt hatte.
Ja, genau.
Ah, okay.
Genau, du hast den Gubi bestellt, genau, weil ich kam ja an dem Abend dann von dieser Hausmesse zurück nach Hamburg. Du warst in Hamburg und wir haben zusammen im Wittenball gegessen und den Gubi getrunken und eben noch eine Flasche Matassa, genau.
Ja, was ich nach wie vor reflektiere, also wo ich nah drüber nachdenke, ist, du hattest gesagt, das wäre im Grunde die einzige Weinbar, die es in Hamburg gibt.
Ja, es gibt, ja, das kann man so nicht so sagen, mehr stehen lassen. Es war lange so.
Ja.
Mittlerweile gibt's eben noch den Weinladen von Tevino, also hier zu Halvesco gehörend. Und es gibt noch ein paar andere kleine, wo ich aber ehrlich gesagt noch nicht war, die mir aber jetzt nochmal dringend empfohlen worden sind und wo wir vielleicht einfach mal hingehen sollten demnächst.
Ja,
können wir mal anschauen. Also habe ich noch nicht geschafft, sollte man mal tun. Ja.
Ja.
Also es gibt jetzt auch ein bisschen mehr Natur und so schrägere Sachen und es kommt ein bisschen was in Bewegung. Hamburg ist halt, was Wein angeht, extrem traditionell, ja. Auch was Restaurants angeht eigentlich, ne? Es gibt halt sehr gediegene Restaurants, davon gibt's eine ganze Menge, so wie diese Kaufmannstadt halt auch sehr gediegen ist.
Mhm.
Und so Bars oder so Restaurants, wie du die in Berlin eben viel häufiger findest, so wie jetzt irgendwie Industry Standard oder sowas, ja, oder 1 über 0 oder sowas, ja, das gibt's hier halt noch nicht in dieser Form, ja, oder ja, wenig. Also es, ja, da könnte sich noch ein bisschen was tun.
Woran kann das liegen? Weil die Mieten höher sind? Weil es in Hamburg teurer ist zu scheitern, wenn man sowas ausprobiert? Oder?
Ja, das ist schon mal das eine. Also die Mieten sind höher, die gesetzlichen Auflagen sind zwar theoretisch wahrscheinlich gleich, aber in Berlin kümmern sich viel weniger Leute darum. Ja, da machst du einfach einen Laden auf und ob das jetzt alles irgendwie da sozusagen die technischen Standards und so wirklich so hundertprozentig sind, wie es sein müsste, mhm, das interessiert in Berlin so gut wie niemanden. Ja? Und das wissen auch alle.
Ja.
Und wenn das eingehalten würde von den entsprechenden Ämtern, dann würden wahrscheinlich die Hälfte der Läden direkt wieder zumachen.
In Hamburg? Scheiße, das ist ja scheiße, das will ja nicht.
In Hamburg wird das viel, viel genauer angeschaut,
mhm,
und deswegen musst du von vornherein viel höhere Auflagen erfüllen und eben viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen.
Ja,
ja, und dann musst du noch das Publikum haben. Und das, glaube ich, fehlt hier einfach auch noch zusätzlich. Also das ist einfach eine ganz andere Klientel hier in Hamburg, als es in Berlin ist.
Mhm.
Und du musst halt, also einer meiner Lieblingsläden, hier Lokal 1 zum Beispiel, das war so ein, der hatte eigentlich ein sehr schönes Konzept, das war alles irgendwie bio, das war auch nicht überteuert, das war so ein bisschen alternativ, wir haben halt im Januar zugemacht wieder, das hat sich irgendwie, hat sich das nicht durchgesetzt,
tja,
obwohl die gut gekocht haben.
Dann hat Hamburg das vielleicht auch einfach nicht verdient, also.
Ja, vielleicht, oh, genau.
Wir haben eine
Beschwerde. In Neustadt,
achso,
ja.
Bitte,
du warst. Können wir gleich, ja, Neustadt an der Weinstraße war ich noch. Da war ich eingeladen zu einer Veranstaltung vom Meininger Verlag. Das ist so der Weinfachverlag hier in Deutschland. Die haben halt diverse Publikationen für den Weinhandel, für Sommeliers und so weiter. Und die haben irgendwie, das hieß Meiningers Finest 100. Die haben irgendwie 100 der interessantesten und vielleicht teils besten Weingüter oder angesagtesten Weingüter dort gehabt.
Mhm. Also zum Verkosten?
Zum Verkosten.
Ah, okay. Ja. Ich dachte
eben so im Wesentlichen für Sommeliers, für ein paar wenige Journalisten und für Händler. Und das konnte ich mir irgendwie nicht entgehen lassen. Mhm. Das war einfach sozusagen, das Line-up war schon ziemlich sensationell. Und das war auch eine schöne Sache. Und da war es aber auch schön, weil also, da stand zum Beispiel die Domaine de la Romanée Conti, also der Deutschland-Importeur. Das ist ja so die im Moment, werden das wenige bezweifeln, das beste Weingut der Welt wahrscheinlich, mit dem besten Wein und auch den teuersten Weinen der Welt, ja, eine Burgunderdomäne, deren Weine extrem gefragt sind und an die du kaum rankommst, die standen halt da und haben zwei Flaschen ausgestenkt. Da kommst du halt relativ selten dran.
Zwei Flaschen?
Solche Weine. Ja, die hatten zwei Flaschen. Die hatten drei Weine und von den drei Weinen zwei Flaschen.
So. Geil.
Und als die halt leer waren, war die leer. Und ich kam halt ziemlich pünktlich, so es ging um 11 los, wir haben 10:45 da und da gab es dann schon eine lange Schlange vor dieser Domäne zum Ausschenken. Ich habe mich da erst später reingestellt. Das Witzige war, dass der Typ, Kierdorf heißt der ist halt der Generalimporteur für Deutschland, der hat halt einen Wein mit Kork ausgeschenkt.
Oh krass.
Das war dem irgendwie Latte. Der hat es dann verkauft als Alterungsnote.
Ehrlich?
Der ganze Laden war voller wirklich Spitzensommeliers, ja, und altgedienter Weinhändler, ja, die alle wussten, was sie da trinken, ja. Und den hat er irgendwie weiß zu machen versucht, der Wein hätte Alterungsnoten. Das war sowas von, also für ihn total peinlich, ja.
Aber
also
hallo. Echt
peinlich, weil nachher sprach natürlich dieser ganze Saal davon, ja, und hast du irgendwie mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Ne? Also schon, also das ist wirklich, eigentlich kannst du dir sowas nicht erlauben, aber dem geht das irgendwie am Arsch vorbei.
Ja klar, ich meine, für Romane Conti zahlen sie halt jeden beliebigen Preis. Deswegen hat sich das ja auch so gelohnt, den zu fälschen damals. Ich gerade eine sehr schöne Doku gesehen auf Netflix, die heißt Sour Grapes. Und da geht's halt um, wie hieß der Typ?
Rudy Kovanian.
Caravanian, oder?
Rudy Kervanian.
Kervanian. Also ein Typ von Philippinen, der irgendwie auf dem Studentenvisum in die USA eingereist ist und irgendwie halt total gerne, also total weinverrückt ist, also zumindest gerne trinkt. Mhm. Und der hat halt Weine gefälscht.
Genau.
Jetzt mag man denken, ja gut, irgendwie, ne, so Flasche, Etikett drauf und ab dafür. Nee. Der Typ, also das erfordert auch eine gewisse Genialität und auch also ich bewundere den da sehr für. Der hat
der Typ hat halt, der hat sich ja in die Szene reingetrunken.
Ja.
Der hat sich bekannt gemacht sozusagen in der Szene, weil er wohl eine sehr gute Nase hat und auch wirklich Ahnung hatte und dann eben auch angefangen hat, erstmal bei diesen ganzen Auktionen mitzubieten und haufenweise Wein zu ersteigern.
Ja. Ja. Und zwar für richtig viel Geld, ja.
Genau, und zwar tatsächlich so, dass er mit dafür verantwortlich war, dass insgesamt der Markt stärker in Bewegung gekommen ist und die Preise hochgegangen sind. Ne?
Ja. Und das Coole ist halt, der hat halt aus billigeren Weinen Weine küvettiert, die so schmecken wie halt ein 50 Jahre alter Romane Conti. Und die Leute, die das getrunken haben, das nicht gemerkt.
Ja.
Das finde ich schon mal wirklich sehr, sehr faszinierend. Also das ist ja auch schon mal eine Kunst für sich. Und das Zeug hat er dann in Flaschen gefüllt, hat da gefälschte Etiketten drauf gemacht, teilweise mit Tippfehlern und das hat keiner gemerkt. Also es gab Auktionskataloge, wo Tippfehler auf den Etiketten waren. Der hat die dann halt alle versteigern lassen. Und da waren teilweise, gab es Weine in den Auktionskatalogen von 1974, wo dann halt der Winzer sagt, ja, aber den habe ich 78 zum ersten Mal abgefüllt. Das kann eigentlich gar nicht sein. Und ich weiß gar nicht, für wie viel... 13 Millionen Dollar, ich glaube, für 13 Millionen Dollar sind Weine von ihm versteigert worden insgesamt.
Mhm.
Kann sein. Die sind dann, also für 13 Millionen Dollar sind, glaube ich, Weine aufgeflogen, die er versteigert hat. Und gegen Ende des Films sagen sie, naja, es liegt halt in den Kellern der Sammler, liegen halt immer noch Weine von ihm für 100 Millionen Dollar oder so, von denen halt niemand weiß, ob die echt oder falsch sind. Und die ganzen Sammler trauen sich halt nicht, die aufzumachen, geschweige denn sie zu verkaufen. Eine wundervolle Doku ist das. Also wirklich,
ja, das ist sehr schön.
Hat mich wirklich sehr, sehr mitgenommen. Unglaublich amüsantes Ding.
Ja. Genau, findest du bei Netflix, lief aber auch auf Arte tatsächlich.
Ah ja,
das war auch eine Co-Produktion. Cool. Ja.
Sehr, sehr geiler Film.
Also bevor wir jetzt zu Vinho Verde kommen, es gab eine Beschwerde, wahrscheinlich, weil wir zwei teure Sendungen hintereinander machen.
Genau, was heißt Beschwerde? Also es hat jemand gesagt, ey, sorry, aber 70 Euro für drei Flaschen Wein, die ich nicht kenne, vor allen Dingen, 70 Euro dafür auszugeben, das ist echt zu viel, das geht über mein Budget, könnt ihr nicht bitte mal wieder ein bisschen günstigere machen?
Hat er bei mir auch geschrieben, habe ich auch gesagt, ja, machen wir auch wieder. Okay. Also Weihnachten haben wir ja eh immer eine teure Sendung gemacht, machen wir jetzt auch. Und dass das jetzt hintereinander liegt, ist ein bisschen blöd gelaufen.
Eine Verkettung unglücklicher.
Ja, genau. Aber mehr ist das nicht.
Das ist immerhin, das ist ein Trend. Ne? Also und wir Journalisten sagen immer, einmal ist Zufall, zweimal ist ein Trend, dreimal, dann hat System.
Ja, genau. Aber wir machen das nicht mit System.
Okay,
dann nicht. Wir machen das nur trendig.
Apropos machen, ich mach mal auf, ne? Sag mal,
Alvarinho auf.
Genau. Alvarinho ist ja der helle, ne? Der weiße.
Ja, die
Schlegelflasche. Schlegel, also die lange. Der Soal Jairo.
Soal Jairo, genau. Granit.
Granit. Dann mache ich das jetzt mal auf. Ich muss mich auch mal beschweren. Der weiße, den du da mitgegeben hast, also dieser Buraco Branco, der hat den beschissensten Verschluss diesseits der Ortschen Wolke. Ja? Da ist nämlich irgendwie so Wachs drüber. Und da muss man dann so dran rumpiddeln die ganze Zeit, damit man überhaupt mal den Korken freigelegt kriegt und dann das Ding da, dann den Korkenzieher da reindrehen kann. Ich finde das unmöglich. Unmöglich finde ich das. Das
ist unmöglich,
Atmo!
Es ist halt eine ziemliche Sauerei.
Ja. Beste ist, im Chat Flaschen steht...
zu öffnen.
Im Chat schreibt dann einer, nee, nicht abknibbeln, einfach Korkenzieher durch und aufmachen.
Kannst du auch machen, genau. Das mache ich auch ab und zu, ja. Genau.
Naja.
Wenn ich mir mal wieder eine Flasche Buraco Branco aufmache. Nee, Quatsch. Es gibt halt, das hat man halt früher so gemacht, ne? Also es noch nicht die anderen Banderolen da gab, deren Fachname mir jetzt gerade nicht einfällt, das ist ja egal.
Kapsel.
Man hat das einfach. Kapsel, danke. hat man einfach in Wachs getaucht, ne? So wie man Briefe mit Wachs verschlossen hat, hat man Flaschen mit Wachs verschlossen. Und dann hat sich das, irgendwann kamen dann diese Zinnkapseln auf, die natürlich gesundheitlich jetzt auch nicht so dolle sind. Und dann wurde es irgendwann durch Plastik ersetzt. Eigentlich finde ich das schön, bei der Flasche ist es jetzt so eine etwas komische Farbe bei diesem Wachs, aber die ist halt insgesamt sehr oldschool, ne?
So Hautfarben, irgendwie so ein bisschen so wie Stützstrümpfe, ja, weißt du so?
Ja, vergilbter Stützschrumpf. Ja, genau. Also schön finde ich an der Flasche vom Busaco zum Beispiel den Aufkleber mit der Jahrgangsangabe. Das finde ich total super.
Ach, das ist für die, wo einfach 2013 draufgeklebt.
L2013.
Ah, cool.
Ist toll, oder? Ja.
Verstehe.
Drauf gedruckt. Okay. Ja, das ist schön bei einer Flasche, die irgendwie quasi fast 50 Euro kostet oder 40 Euro.
Bitte was?
Ja.
Den kann ich doch nicht aufmachen.
Ja, musst du aufmachen.
Ja, aber der kostet,
du solltest den ja auch längst
aufgemacht haben,
um ihn in eine Karaffe zu füllen.
Ja, aber was mache ich denn da jetzt? Naja, ich konnte den nicht aufmachen, weil ich den ganzen Tag arbeiten war und eben erst nach Hause gekommen bin. Was mache ich denn da jetzt? Ich kann doch nicht so einen teuren Wein aufmachen. Das macht man doch nicht, das gehört sich nicht.
Du trinkst doch anderswo auch so teure Weine.
Ja, aber
ich mal nicht so.
Kann man den denn dann wenigstens hinterher ein paar Tage im Kühlschrank?
Ja, das hoffe ich.
Sonst setzt es was. Sonst machen wir einen Nachtrag. Ja.
Genau.
So, aber bevor wir erstmal
starten, trinken wir jetzt erstmal Alvarinho.
Sualero Granit. Mhm. Haben wir dann Jahrgang?
Sualero Granit, genau. Bestimmt einfach auch irgendwo drauf gedruckt. Nee, steht drunter. Mineral Selection 2015.
Es ist relativ dunkel bei mir hier. Und ich, da sieht man's. Und meine Alterssichtigkeit macht, dass ich, ja, jetzt habe ich es gesehen. Okay, also 2015. Feinschliff sozusagen. Genau. Dann wollen wir mal. Ich schnief also sowieso die ganze Zeit, weil ich wieder Schnupfen kriege. Mal gucken, ob ich überhaupt was rieche hier.
Genau, eigentlich wollte ich nämlich gar nicht, ursprünglich wollte ich gar nicht so eine teure Sendung machen. Ich wollte einfach eigentlich wollte ich eine Vigno Verde Sendung machen.
Aber dann hast du dir gedacht,
dann habe ich mir das aufschwatzen lassen. Nein, ich habe mir das aufschwatzen lassen.
Ach so, aufschwatzen.
Nein, Quatsch. Nee, wir versuchen ja immer auch irgendwie ein paar neue Weinhändler vorzustellen. Und wen wir noch nicht mit im Programm hatten, war eben Hendrik Thoma und mit Wein am Limit.
Ja.
Hendrik Thoma ist ja einer dieser hier in Deutschland selten anzufindenden Master-Sommeliers. Vielleicht hast du darüber bei Netflix auch eine Sendung gesehen.
Nee.
Gibt's auch. Du kannst dir auch Sendungen über Master-Sommeliers anschauen. Oh, cool. Also über den Werdegang von drei oder vier Sommeliers. Ich glaube, die Sendung heißt einfach Somm. Hin sozusagen zu dem Besten, werden kannst als Sommelier. Das ist das Pendant des Sommeliers zum Master of Wine für die Weinhändler, ja.
Verstehe.
Also, ja.
Was muss man denn dafür Besonderes können oder leisten?
Also du musst sozusagen alles, was irgendwie mit Wein zu tun hat, aus dem FF können. Also die fragen dich Theorie, ja?
Ja.
Also die können dich fragen, was sind die wichtigsten 10 Rebsorten in Bulgarien? Ja, und wie heißen die Anbaugebiete in Serbien? Sowas, ne? Sowas musst du irgendwie drauf haben, weltweit. Du wirst geprüft am Tisch. Also die bauen sozusagen Szenarien auf, wo du eben als Sommelier an den Tisch kommst und Gäste bedienst, die dich natürlich auf die Probe stellen. Ja?
Ist Sommelier eine geschützte Berufsbezeichnung? Oder kann sich grundsätzlich erstmal jeder Sommelier nennen und Master Sommelier wäre dann der Ausweis dessen, dass du auch tatsächlich vor einem Gremium.
Also es gibt ja mittlerweile, ich glaube, es ist so geschützt, ist es nicht. Also es gibt hier in Deutschland ja die absurdesten Sommeliers mittlerweile. Es gibt Leute, die nennen sich Wassersommelier, Brotsommelier, Fleischsommelier.
Was?
Ja, gibt's alles.
Brotsommelier? Ja,
das ist total absurd. ich weiß jetzt ehrlich gesagt, also es gibt halt Sommelier nach dieser oder jener Prüfungsordnung.
Verstehe.
Zum Beispiel IHK, ne, kannst du Sommelier werden, aber auch, glaube ich, durch andere Prüfungsordnungen. Also in gewissem Maße ist es schon geschützt, aber wenn ich jetzt irgendwie sozusagen als Weinendschenker in irgendeinem Laden arbeite ohne Ausbildung, kann ich mich vielleicht auch Sommelier nennen und kriege keinen auf die Mütze, das könnte schon sein.
Wobei Weineinschenker auch ganz geil ist. Ich rufe mal eben unseren Weineinschenker.
Ja, das jetzt sozusagen in Abgrenzung zu einem wirklich ausgebildeten Sommelier, meinte ich das nur. Mhm.
Nee, aber ich finde Einschenker für mich einen guten Mundschenk.
Genau. Ja, und dann musst du ein Master Sommelier eben, der kriegt dann irgendwie 10 Weine vorgesetzt. und die muss er bestimmen. Und das geht dann so, du bestimmst erstmal, du nennst erstmal die Farbe, ja, und ob trüb und klar und so weiter. Und dann kommt das Aromenbild sozusagen in der Nase und dann kommt das Geschmacksbild und dann musst du im Prinzip den Leuten ziemlich genau sagen, was das ist. Also am besten die Region, die Rebsorten, das Weingut und das Jahr.
Aha.
Also beim Weingut und beim Jahr kannst du natürlich daneben liegen, aber wenn du
naja, wenigstens die Lage und das Jahr solltest du vielleicht dann wissen, ne?
Ja, also geografisch. Also exakt ein Jahr rauszufinden ist natürlich, wenn das jetzt nicht so markante Jahre sind, ist es halt auch verflucht schwer, ne? Mhm. Aber ich meine, wenn du jetzt so hier diesen Wein hast, ja, und du bist natürlich in einer Prüfungssituation, du bist aufgeregt, du riechst jetzt hier mal rein, ja, und das ist halt jetzt ein Alvarinho aus Portugal. Wenn du jetzt die Nase reinhältst, könnte es auch ein Wein aus Österreich oder Deutschland sein?
Hm.
Oder ist es irgendwie,
Kann ich dir nicht sagen.
Ja, siehste. Ja.
Also könnte ich dir noch nicht mal sagen, wenn ich nicht verschnupft wäre.
Mhm. Also das ist super schwer, ne? Also gerade in solchen Prüfungssituationen wirklich klar zu haben, was du jetzt für ein Wein im Glas hast, ne? Das muss er auf der anderen Seite eben bei diesem Master of Wine auch machen. Da gibt's diese Prüfung auch, aber da musst du halt, also da ist die, glaube ich, die theoretische Prüfung auch noch umfangreicher. Dafür musst du halt nicht an den Tisch und die Leute bedienen. Ne?
Mhm.
Also dieser Sommelier-Beruf, also die Leute, die was da auf sich halten, die sind die ganze Zeit eigentlich dabei, sich fortzubilden, irgendwelche, tatsächlich auch so irgendwelche Summits mitzumachen, irgendwelche Wettbewerbe mitzumachen. Also, das ist schon irre. Also, es ist ein sehr kompetitiver Beruf auch, tatsächlich. Genau, und Hendrik Thoma hat das vor, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht nachgeschaut, jedenfalls schon vor langer Zeit gemacht, vielleicht 15 Jahre oder so ist der Master Sommelier. Ich glaube, damals war es noch ein Ticken einfacher als heute, aber mit einfacher meine ich, dass es trotzdem nur irgendwie immer ganz wenige geschafft haben. Ich glaube, es ist noch mal schwerer geworden bei Master of Wine jedenfalls ist es auch noch mal schwerer geworden, weil es halt auch immer mehr Leute gibt, die das machen wollen. Und die wollen halt auch in gewissem Maße so ein elitärer Club bleiben. Ne?
Klar.
Das soll jetzt natürlich nicht hin zum Kunst irgendwie diesen Titel bekommen, weil die Leute schon da was auf sich halten können auch. Ne? Ja, und der hat, Hendrik Thoma hat halt früher hier in Hamburg gearbeitet und im Restaurant und im Louis C. Jakob. Und hat sich dann selbstständig gemacht und irgendwie ist das so mit Wein am Limit, ist es eben irgendwann jetzt in den letzten Jahren Richtung Weinhandel gegangen und der hat halt ein sehr, sehr schönes Angebot.
Ich wollte gerade sagen, der verkauft dann wahrscheinlich auch nicht jeden Scheiß, sondern
Ja. Also er versucht all das, was er im Angebot hat, eben auch exklusiv für Deutschland zu haben. Das macht auch Sinn. Ja, alles andere ist eigentlich Quatsch.
Ja.
Bei vielen Sachen. Ja, weil sobald du in Konkurrenz trittst mit anderen Weinhändlern, geht ja der Preisdruck los.
Ne? Ja, stimmt. Ja.
Ja. Und wenn du jetzt, also das kannst du natürlich auch hier nicht ganz verhindern, weil wenn du die Exklusivität für Deutschland hast, dann hast du sie meistens nicht für Österreich und österreichische Händler haben jetzt auch kein Problem, nach Deutschland zu verkaufen.
Ja.
Ja. Also so zum Beispiel. Aber zumindest eine gewisse Exklusivität und eben auch natürlich dadurch, dass er Sommelier ist, hat er natürlich einen sehr guten Draht zu anderen Sommeliers. Das heißt, er ist eben im Gastgewerbe dann auch stark vertreten.
Ja. Ne? Mhm. Und darüber macht er dann wahrscheinlich auch seinen eigentlichen Umsatz, ne? dass der Gastro beliefert
und
so Honks genau. Wie wir, die dann mal irgendwie 6 Flaschen bestellen, da verdienen die ja wahrscheinlich kaum was dran, diese Händler, oder?
Ja, schon, aber ich glaube, entscheidend ist Gastro. Also auf diesem Preisniveau auch ist entscheidend, die Weine in die Gastronomie zu bringen und die darüber dann auch wiederum bekannter zu machen, natürlich, ja. Mhm. Also wenn du irgendwo in der Gastronomie sitzt und du bestellst irgendwie Weine, die sind sehr gut und dann im Zweifelsfall guckst du halt mal nach, wer hat die denn, ne?
Ja.
So läuft's. Und ja, nun hat der eben Soalero für Deutschland. Vinho Verde und dann eben auch die anderen beiden Weingüter und beim zweiten, da kommen wir ja gleich noch zu, das ist halt so eine kleine Weinlegende, deswegen haben wir das einfach mal mit dazu gepackt, weil es eben schon was Spezielles ist. Vinho Verde war ich halt jetzt im September und war ganz überrascht. Ich hatte zwar schon eine ganze Reihe von auch besseren Vinho Verde getrunken, auch schon mal Soalero. Auch Anselmo Mendes, wo ich zum Beispiel war, in dem gleichen Gebiet, wo Soalhero herkommt. Aber ich war mir nicht so ganz bewusst darüber, was sich in diesem Gebiet in den letzten Jahren getan hat. Also Vinho Verde war so, Vinho Verde wurde ja früher auch häufiger in Boxbeutelflaschen verkauft, so wie dieser Mateus Rosé auch, ja. Ne? Das ist ja wahrscheinlich der bekannteste Wein Portugals. Und was ich dann auch irgendwann über meinen Vater kennengelernt hatte, war Casal Garcia. Das ist ein großer Vinho Verde Abfüller. Der hat so Etiketten, die sehen aus wie so blau-weiß, wie so portugiesische Kacheln. Und die waren halt damals immer in einer auf einer hellen Boxbeutelflasche.
Mhm.
Und mein Vater hat den Wein gerne getrunken, weil er der zumindest damals vergleichsweise trocken war. Und frisch und jung zu trinken und eben relativ wenig Alkohol hatte. Also und normalerweise, also ist es halt, genau, es ist, also was wir so kennen, ist so ein leicht mussierender Sommerwein als
Vinho Verde. Ne? Ja, genau.
Und
ja.
Das, was die heutzutage machen und was eben auch unter dem Label Vinho Verde ist, sind halt auch solche Weine wie dieser hier. Nämlich nicht mehr Cuvée, wie das früher war, also 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Rebsorten, sondern viel mehr Einzelrebsorten. Und das hier ist halt jetzt eine einzelne Rebsorte, das ist der Alvarinho.
Mhm.
Und der Alvarinho, der wächst vor allen Dingen ganz oben im Norden Portugals, also an der portugiesisch-spanischen Grenze. Und dann wieder auf der anderen Seite in Spanien geht es weiter. Dort heißt er dann Albarinho.
Albarinho.
Also B statt V. Ne?
Das, daher kenne ich das, also diese Traube, ja. Also Albarinho. Ja. Aber das ist auch nicht, was ich da bisher getrunken habe, ist auch nicht vergleichbar mit diesem Granit jetzt. Also der hat, im Chat schreibt es gerade einer, der hat mehr Power, als ich von einem Vinho Verde erwartet hätte.
Genau.
Und ich hätte jetzt von einem Albarinho was ganz anderes erwartet, also was wesentlich ja sommerweinigeres.
Wobei es auch da viel Wumms gibt. Also es ist tatsächlich, also das Interessante ist, dass ich dachte auch immer sozusagen, Vinho Verde früher, das wäre so ein Synonym für den typischen Sommerwein. Das ist es auch für 95%, die Vinho Verde kennen. Aber dahinter hat sich halt etwas völlig anderes entwickelt.
Ja.
Und das ist halt das, was wir jetzt so im Glas haben. Ne? Mhm. Also eine reinsortige Rebsorte, von der man früher dachte, sie wäre mit einem Riesling verwandt. Deswegen heißt sie auch Alvarinho, also die Weiße vom Rhein.
Ah. Ja.
Und man dachte halt, die wäre irgendwann mal mit auf dem Jakobsweg sozusagen, ne, mit Pilgern oder mit Mönchen auf dem Jakobsweg runtergegangen bis an die Küste, also bis nach Galizien,
mhm.
wo ja Santiago de Compostela ist, und da so in dieser Gegend wird der in Spanien eben auch angebaut, ne? Hat sich aber als falsch herausgestellt, die hat genetisch hat die nichts mit dem Riesling zu tun. Aber kommt halt nicht von ungefähr, weil sie halt so ein bisschen durchaus dem Riesling ähnelt. Ja? Also wenn man sie im Weinberg sieht, aber eben auch durchaus so von der Aromatik her, ne, ist es nicht ganz, also ist es nicht ganz so weit entfernt wie viele andere Rebsorten. Ne? Chardonnay würdest du jetzt nicht mit Riesling verwechseln.
Nee.
Aber diese hier finde ich in ihrer Fruchtigkeit, in ihrer Cremigkeit sozusagen, aber auch in der Kraft und vor allen Dingen eben auch in der Säure.
Also liegt das an meinem Schnupfen oder hat er tatsächlich eine relativ verhaltene Nase? Also ich habe so ein bisschen kräutrig, aber...
Und ich finde sie eigentlich relativ ausdrucksstark. Also ich finde, die hat... Ja, es ist wahrscheinlich die Nase. Also ich finde, der riecht schon cremig in der Nase so ein bisschen.
Das stimmt, ja. Davon kriege ich was mit, ja.
Der zeigt, also vor allem Steinobst, finde ich, Steinobstaromen, aber eben in so einer cremigen Form, als wären die so ein bisschen in so eine Creme eingepackte. Dann hat man schon so ein bisschen Stein im Hintergrund und ich würde sagen in so einer Zitronen-Orangen-Richtung. Ne?
Mhm. Nee, dafür lässt mich meine Nase heute Abend, das ist schade.
Aber wie, eben nicht so
wie eine, immer, wenn wir nicht teure so Weine
trinken. Ja, das ist doof, ja.
Ja, naja.
Also und eben auch nicht so, auch nicht, also Zitrus nicht in so einer grün-zitronigen Richtung, also keine scharfe Säure, sondern eher so eine, schon eher so eine weichere. Also eher so in Richtung Grapefruit oder so.
Also im Mund ist er schön. Wahrscheinlich würde ich noch mehr schmecken, wenn ich mehr riechen würde. Vielleicht hätte ich mal ein anderes Probierglas, das Acme-Probierglas nehmen sollen. Weißt du was?
Vielleicht.
Ich hole das jetzt mal. Das dauert zwei
Minuten. Ja, mach mal. Genau. Also was ich beim Alvarinho eben tatsächlich schön finde, das kann ich jetzt nur sagen, wir haben ja nur einen Wein im Glas, aber der geht halt von jung und frisch bis hin zu reif gealtert, im Holzfass ausgebaut. Es gibt ihn.
So, mal gucken, ob die Verpackung hält, die ich gerade runtergeschmissen habe, in der das Glas ist. Ah,
okay.
Ja, hat gehalten. Das kommt in so einer Pappverpackung, da tue ich halt immer wieder rein. Ja. So, und versuchen wir mal den Spaß hier. Warte mal. So. Ah, jetzt. Es ist wirklich ein geiles Glas. Ich kann es immer wieder nur empfehlen, auch wenn es fürchterlich viel Geld kostet.
Gibt's auch noch, ja?
Die gibt's noch, ja. Glaube ich jedenfalls. Ich packe das mal in die Shownotes. Das heißt, es ist von
Le Taster,
L'Esprit, ist das, ne? L'Esprit et le Vin und heißt Le Taster. Naja.
Ja.
Aber es ist nach wie vor Wahnsinn, wie viel mehr man riecht aus diesem Glas.
Ich habe das irgendwie leider nicht mehr. Ich habe das einfach mal, ist mir das, glaube ich, mal runtergefallen.
Ja, tust doch mal auf deine Wunschliste, vielleicht kauft's dir einer.
Ach, ich krieg da eigentlich nur sehr, 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 sehr selten mal was.
Ja, schämt ihr euch denn nicht, Christoph, nichts von der Wunschliste zu kaufen? Aber ich krieg auch nichts. Also, oder eher selten. Also von daher.
Ja. Wie auch immer. Genau, und die fangen halt in sozusagen im Vinho Verde eben an, diese ganzen alten Rebsorten, die da haben und schon seit ganz langer Zeit haben, die sie halt immer als Cuvée zusammengebracht haben, eben jetzt reinsortig auszubauen. Das ist super spannend. Also das gibt dem Ganzen auch irgendwie einen neuen Schwung. Es gibt relativ viele neue Weingüter auch da, was insgesamt nicht so einfach ist, weil sozusagen das ganze Gebiet extrem zersiedelt ist, was die Weinberge angeht. Also sprich, die hatten da irgendwie quasi auch so ein mehr oder weniger napoleonisches Erbsystem, ja, so dass irgendwie die sozusagen das Familieneigentum immer kleiner und kleiner geworden ist, ja.
Mhm.
So dass du halt irgendwie sozusagen auf 1000 Hektar Wein irgendwie 1000 Weinbauern kommen, mehr oder weniger, ne? So wie in Südtirol zum Beispiel auch, ne?
Ja.
Wo es dann echt, halt
ist ganz, es da so schlimm.
Also,
weil das ist ja im
Vinho-Verde-Gebiet hast du 21.000 Hektar Weingarten.
Ja.
Und 19.000, tatsächlich 19.000 Weinbergsbesitzer.
Ach du Scheiße.
Dann hast du 600, ich hab's mal nachgeschaut, du hast 600, nur 600 Winzer, die selber abfüllen. Ja.
Aha.
Bei 21.000 Hektar ist das echt wenig, so dass du eben davon ausgehen kannst, das meiste ist, also es gibt einige wenige große und einige Kooperativen halt, ne?
Ja.
Ja, also daraus bilden sich halt letztlich immer Kooperativen. Ne?
Ja, musst du ja. Warum machen die denn da nicht mal eine scheiß Flurbereinigung? Das ist doch furchtbar.
Puh, keine Ahnung.
Na ja gut, Flurbereinigung ist auch furchtbar, wenn man es so nimmt. Ja,
ist auch scheiße irgendwie, stimmt. Ja. Ja. Und dann hat sich dieses Gebiet, was ganz interessant zu sehen ist, dass das Vinho Verde sehr lange ein sehr traditionelles Weinbaugebiet war. Also Portugal ist ja lange Zeit irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen gewesen, dadurch, dass die ziemlich lange Diktatur hatten, bis in die 70er Jahre hinein, ja. Und sich dann irgendwie so langsam der EU angenähert haben, ist da halt gerade in Nordportugal auch tatsächlich die Zeit stehen geblieben. Ja?
Also ja.
Ich sprach mit einem Winzer, der irgendwie da noch aufgewachsen ist, da auf dem Dorf, wo es halt nur Pferdefuhrwerke gab, ja. Und im Prinzip keinen Strom mehr und Klumpsklo und so weiter. Und so ein bisschen was hat man davon immer noch, ja. Früher hat man im Vinho Verde eben keine normalen Weinberge gehabt, sondern dadurch, dass die meisten Leute eben nur so einen Hektar oder zwei hatten, haben die sozusagen so Nutzpflanzengemisch gemacht. Die haben in der Mitte, haben die für sich selber eben angebaut, also keine Ahnung, Kartoffeln und so, ja. Und die haben die, die haben die Reben früher über Bäume gehängt. Also die haben die Reben tatsächlich über die Äste der Bäume gehängt. Also eine Rebe ist ja letztlich eine Schlingpflanze auch. Kannst du machen. Und dann haben die halt mit Leitern, das ist echt total irre, dann haben die wirklich mit hohen Leitern, langen Leitern, haben die dann die Trauben geerntet. Ja. Und dann haben sie irgendwann sozusagen so eine Pergola, so ein Pergola-System aufgebaut, wo die dann eben außen die Pergola hatten und drinnen halt die Nutzpflanzen, also die Kartoffeln, ne? Und eben drumherum die Weinreben. Das siehst du teilweise heutzutage noch. Ja, Ramadas hießen die. Und mittlerweile hast du es halt nur noch selten. Also mittlerweile hast du halt vor allen Dingen ganz normale Weinberge. Ja. Ja. Soalero ist der erste Weinbaubetrieb da oben im Minho, der eben sich sozusagen darauf spezialisiert hat, eine einzelne Rebsorte anzubauen. Also der macht irgendwie, glaube ich, 10 verschiedene Weine aus Alvarinho.
Schöner Wein. Ich würde gerne riechen können. Naja.
Ja. Ja, aber letztlich ist es auch einfach am Gaumen schön, finde ich.
Ja, das alleine das, also selbst Saft. Wenn man wenig schmeckt, ist das Gefühl, was er hinterlässt, sehr, sehr schön. Ja, das stimmt.
Ja, genau. Finde ich auch. Also sehr schöner Saft. Auch im Mund sehr cremig, finde ich. Mhm. Sehr angenehm. Aber eben auch so ein Druck. Also das ist halt auch sehr, sehr pur irgendwie. Also der Granitboden, der liefert halt normalerweise recht viel Druck in so einen Wein. Ne?
Ja, was nennst du Druck?
Das spürt man hier auch. Druck ist irgendwie so eine Säure, finde ich, die also die einfach dem Wein so eine Kraft gibt, ja, so also eine Kraft und einen Trinkfluss gibt. Also was Lebendiges, so ein bisschen was Steiniges, aber vor allen Dingen eben eine Kraft da. Also da ist so ein bisschen Wumms dahinter. Und jetzt nicht vom Alkohol, sondern sozusagen aus dem Wein heraus irgendwie.
Ja.
Ja. So würde ich das beschreiben.
Okay.
Also das ist...
Ich kann nicht nachvollziehen. Also ja, verstehe ich so halbwegs.
Mhm. Schöne Länge.
Mhm.
Ja, gefällt mir sehr gut.
Ja, lassen wir gelten. Jetzt bin ich aber trotzdem mal, welchen machen wir denn als nächstes auf, diesen teuren?
Jetzt machen wir den teuren auf, ja.
Aber
das passt jetzt nicht, also nach dem Rotwein werden wir noch einen Rotwein.
Ja, machen wir den teuren auf. Gucken, jetzt zerhacke ich den Korken wahrscheinlich und dann bröselst da rein und alles ganz schlimm. Ah, hier wieder mit Atmo. Mein Kellnermesser ist so schön, ist ein billiges Kellnermesser, das irgendwo mal einer Lieferung beilag, aber das quietscht so schön, wenn ich das in den Korken nehme.
Ah ja.
Kann natürlich auch sein, dass der Korken schreit. Terror! So. Dann wollen wir mal. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Also die Geschichte des Weines, kurz erzählt, ist folgende.
Ja.
Es gibt in, ich glaube, es ist Lima. Vielleicht steht es sogar auf der Flasche.
Entschuldigung.
Steht's nicht. Gibt's ein Hotel. Es ist jetzt fast 100 Jahre alt, also seit 1917.
Da hat dieser Typ gewohnt, der dieses Schiff über den Berg geschleppt hat.
Nicht ganz.
Kinski.
Ja, genau. Wie, der hat in dem Hotel gewohnt?
Ich habe keine Ahnung. So, ich erzähle nur Scheiß, weil du mit Lima gekommen bist und ich habe nichts gegessen.
Okay. Da gibt's ein Hotel, das heißt Busaco Palace Hotel. Das ist irgendwie ein Hotel, das einer Familie gehört seit dieser Zeit, also seit den 1880er Jahren bis heute. Das war früher mal ein Benediktinerkloster. Das hat so ein bisschen so ein neugotischen Stil. Ist halt ein portugiesisches Spitzenhotel. Und die haben sozusagen von Anfang an, also seit Anfang des 20. Jahrhunderts, haben die für ihre Gäste Wein gemacht. Und zwar einen roten und einen weißen.
Mhm.
Diese Weine hatten immer einen extrem guten Ruf, aber man hat sie ausschließlich im Hotel bekommen. Bis vor wenigen Jahren.
Ja.
Seit 2000 haben die ein bisschen was daran geändert. Also die haben einen neuen Weinmacher hinzugenommen, der das übernommen hat, weil der alte halt nicht mehr da war. Das ist Dirk van der Nieport, der die Weine damit betreut. Das ist ja so ein Hans Dampf in allen Gassen, eigentlich am Douro beheimatet, also beim Port. Also seine Familie hat ja ein altes Portweinhaus am Douro, und aber der macht ja auch an der Mosel Wein und in Österreich und so weiter. Und der hat halt so ein bisschen, der mischt da auf jeden Fall eben mit. Die haben so ein bisschen was verändert. Also die haben früher ausschließlich große Fässer genommen, die nehmen mittlerweile auch in Teilen kleinere Fässer, aber im Großen und Ganzen. Und sie haben sozusagen die Produktion ein bisschen ausgeweitet. Das heißt, sie machen nicht mehr nur Wein für das Hotel, sondern die machen auch ein bisschen Wein für einige ausgesuchte Händler weltweit. Mhm. So, und dadurch kommen wir überhaupt sozusagen werden wir in die Lage versetzt, diese Weine eben probieren zu können, weil das bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht möglich war.
Hast du den vorher schon mal getrunken oder ist das für dich jetzt auch?
Nee, ich habe den vorher schon mal getrunken.
Okay.
Der Hendrik Thoma hatte die Weine auf der Pro-Wein dabei im März und da habe ich die das erste Mal probiert.
Okay.
Das Interessante ist eben, dass die sozusagen einen Stil fahren bei den Weinen, der lange Zeit total out war irgendwie.
Aha.
Und jetzt mittlerweile wieder in ist. Also die Leute, die so ein bisschen alternative Weine trinken, die wir ja auch immer wieder probieren.
Ich wollte gerade sagen, ist jetzt nicht so, also zumindest in der Nase, also das, was ich in der Nase habe, kommt mir jetzt nicht so vor, als hätte ich das nicht schon mal gerochen. Mhm. Also so Feuerstein,
ja, genau.
So sehr reduktiv.
Ja, ja. Irgendwie. Sehr reduktiv, genau. Ja. Also die werden zum Beispiel, die Trauben werden immer noch in Lagarisch, also in so Tretbecken mit Füßen getreten. Ja. Die, also gerade bei Rotwein.
Macht Andi Weigand übrigens auch, in Ermangelung einer Maschine, die das Föhn übernimmt.
Ah, okay.
Er sagt auch, bei 6 Hektar lohnt sich das nicht, da jetzt viel Geld auszugeben, machen wir mit den Füßen.
Ja. Ja, dann werden, also bei Rotwein, die werden halt mit einem großen Teil Stielen und Stängeln vergoren, ne? Zum Beispiel, was den Weinen eben auch eine Haltbarkeit gibt. Die Weine sind im Gegensatz zu vielen anderen, auch portugiesischen Weinen, eben nicht so stark extrahiert, nicht so tief, also dunkel, tief, stark würzig, sondern eher so leicht floral, so ein bisschen schwebend sozusagen, ne? Also bei den Roten jetzt. Beim Weißen ist es ein bisschen anders. Der Weiße ist halt, der wird aus 3 Trauben gemacht, also aus 3 Rebsorten. Bical, Encrujado und Maria Gomes. Kennt hier kein Mensch. Sind aber eben alte portugiesische Rebsorten, die in 3 unterschiedlichen Anbaugebieten auch wachsen. Also es ist jetzt kein Lagenwein, ja, der von einer Lage kommt, sondern es ist ein Wein, der aus unterschiedlichen, also aus Beirada und Dao kommt, also aus 2 unterschiedlichen Appellationen. Und da sozusagen dann im Weingut des Hotels dann eben zusammen ausgebaut wird. Ne? Kommt dann irgendwie in 3 Jahre in große Fässer.
3.
Und, 3.
Also Reservado steht drauf. Ist das gleiche wie eine Reserva? Nee, Reserva sind 2 Jahre im Fass, ne?
Ja, ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer auf die Länder an.
Ah, okay. Nee, also Reserva ist sogar nur ein Jahr, ne? Egal.
Eine Reserva ist, glaube ich.
Reserva ist ein Jahr, Gran Reserva ist 2 Jahre, glaube ich.
Kann sein. Weiß es gerade auch nicht auswendig, ehrlich gesagt. Das ist sozusagen jetzt der, wenn ich mich nicht irre, der aktuelle Weißweinjahrgang.
Mhm.
Das ist also noch sehr jung, aber man kriegt jetzt keine, also man kommt nur sehr schwer an ältere Weine ran.
Mhm.
Das Interessante an dem Wein ist eben auch, dass er
Warum, entschuldige, warum ja. kommt man da nur so schwer ran? Ist der so schnell ausverkauft? Also machen die so wenig Flaschen oder?
Nee, weil die halt noch nicht so lange sozusagen die Weine freigegeben haben.
Alles klar.
Weil es die halt früher einfach so gar nicht gab, eben nur im Hotel. Aber im Hotel kriegst du eben noch Weine aus den 50er Jahren, auch weiße.
Oh.
Also sprich,
der Wein. Kann mich mal jemand nach Lima einladen?
Der Wein gehört sozusagen zu den wenigen, trockenen, ist ein knalltrockener Wein, zu den wenigen trockenen Weinen, Weißweinen, die mal über 50, 60 Jahre haltbar sind. Ja?
Das, so riecht er auch. Der riecht jetzt schon so, als würde der auch in 50 Jahren immer noch so riechen.
Ja.
Okay, ich trinke den jetzt. Ja.
Mach mal. Also was wir in der Nase haben, ist schon etwas, was, finde ich, was die Nase eines ausgezeichneten oder großen Weißweins ausmacht. Ja. Mhm. Und zwar jetzt nicht, wie man es vom Riesling kennt, weil der hat eine ganz andere Frucht, aber in der Tendenz schon, wie man es vom Chardonnay kennt oder wie man es zum Beispiel auch bei einem Puy Fumé haben kann oder Sancerre, die im Holz ausgebaut worden sind. Also du hast auf der einen Seite hast du eben diese reduktive, leicht feuersteinige Nase.
Ja.
Was ich einfach wunderbar finde am Gaumen, also im Mund, ist, dass das Holz zwar markant ist, weil einfach auch der Wein noch jung ist, also man spürt es ganz klar, aber es ist total schön eingebunden in alles andere. Also es ist jetzt schon, finde ich, total harmonisch. Ja. Es ist eine super schöne Holznote im Gesamteindruck. Und der Wein ist, der hat Kraft, also der hat richtig Kraft, der hat Tiefe, der hat Frische, und der hat eine Balance eben in allem. Also von der Frucht über die Säure, über den Gerbstoff hin bis zum Holz. Ja. Und das geht halt hinten sozusagen immer weiter, ne?
Ja.
Der hat eine sehr schöne Länge. Und das macht eben schon eben auch einen Wein aus, der eben das Geld kostet, ja?
Ja.
Also der 50 Euro die Flasche kostet.
50 Euro, 49,90, ja.
Ja.
Krass. Das Problem ist jetzt, das ist halt sowas, wo man eigentlich sagen würde, man kauft sich einen Sechserkarton und packt den jetzt erstmal 5 Jahre überhaupt in den Keller und fängt im 6. Jahr an, einzelne Flaschen aufzumachen und zu gucken. Aber das ist ja, da bist
das machen halt Leute, die Geld haben.
Ja, das ist ja, also ich meine, ich gebe schon viel Geld für Scheiß aus, aber das würde, ich glaube, das würde ich auch nicht, also da, das schaffst du doch nicht.
Ja, das gibt halt viele Leute, die das machen, die das Geld haben und sowas ausgeben. Da gehören wir jetzt nicht zu.
Herrlich.
Aber macht ja nichts.
Das ist wirklich toll. Mir ja, macht also das was. Also das sind so Sachen, also das ist so eine Art von Luxus, die ich halt, weil das so eine Nachhaltigkeit hat, finde ich, das ist so eine Art von Luxus, die total toll ist, weil du gibst halt diese 300 Euro für den Karton aus, haust dir das Zeug in den Keller und was dann in 5 Jahren und lädst dann halt jedes Jahr, weiß ich nicht, die gleichen Leute ein und machst diese eine Flasche auf. Das finde ich schon cool. Und so, dass du dir praktisch deine eigene kleine Tradition schaffst damit. Das finde ich schon eine schöne Sache. Und für das wäre der, glaube ich, wirklich geeignet. Also zumindest, ja.
Ganz bestimmt. Ja, finde ich auch. Ja, absolut.
Das ist also.
Also, wie gesagt, also weil da gibt's halt auch die Erfahrung, bei diesem Wein gibt's halt auch die Erfahrung, dass er einfach sehr, sehr gut altert. Und das ist mit Sicherheit schön, den Wein über verschiedene Altersstufen hinweg zu verfolgen, weil er sich halt total verändern wird.
Ja.
Und trotzdem irgendwie immer derselbe bleiben wird. Also das ist schon das
schade.
Das sind schon einfach, können einfach tolle Weine sein.
Ja.
Und
hast du
jetzt zwischendrin mal zu probieren, finde ich auch schön. Ja. Kann man ja irgendwann wieder auf den Boden der Tatsachen kommen, aber es ist einfach mal ein Wein, der halt wirklich was Besonderes hat. Er hat nicht nur eine besondere Geschichte, sondern der ist einfach für sich eben auch besonders. Und es ist auch kein Wein, den man jetzt unbedingt in Portugal erwarten würde vielleicht. Ne?
Ist das normal, dass man für 50 Euro die Flasche solche Weißweine bekommt oder ist das jetzt wenigstens ein Schnäppchen?
Vielleicht ist es sogar ein Schnäppchen. Also was kauft man heutzutage, also wenn man 50 Euro die Flasche ausgibt? Wenn du in Deutschland bist und Weißwein suchst, dann kriegst du eine ganze Reihe von großen Gewächsen, die mittlerweile in dieser Preisklasse liegen oder höher. Also du bist bei Klaus-Peter Keller aus Rheinhessen. Das ist der einer der besten, bekanntesten und der teuerste Weißweinwinzer in Deutschland. Der verkauft den sogenannten G-Max, seinen teuersten Riesling, glaube ich, mittlerweile bei um die 200 Euro die Flasche. Und die teuren, die großen Gewächse, die fangen irgendwo bei 60, 70 Euro an, glaube ich. So. Mhm. Also es gibt mittlerweile, gibt's eine ganze Reihe von Leuten, die eben die, sozusagen die Spitze des Eisbergs für viel Geld verkaufen.
Ja.
Das ist aber immer noch vergleichsweise harmlos, wenn du ins Burgund gehst. Im Burgund kosten die Weine halt auch schnell mal ein paar hundert Euro, ne? Mhm. Also Grand Cru-Lagen, Premier Cru bist du günstiger dabei, aber wenn du Weine für 50 Euro im Burgund kaufen willst, die diese Klasse haben von dem Wein, den wir jetzt haben, musst du dich schon gut auskennen.
Ja.
Da kann also auch viel Mist dabei sein, der verkauft wird, weil die Lagennamen irgendwie bekannt sind. Ja, tendenziell da auch guter Wein entstehen könnte, die Winzer aber keine guten Weine machen. Aber du kannst natürlich auch, wenn du dich auskennst, für 50 Euro im Burgund schon wirklich ganz tolle Weine bekommen. Gar keine Frage.
Ja.
Da musst du einfach also Burgund ist halt kompliziert.
Mhm. Ja. Nochmal die Frage aus dem Chat. Kann man den Wein noch 15 Jahre lagern?
Ja. Bestimmt. Also, ich hab selber eben noch keiner aus der Zeit probiert, aber ich hab mit Leuten gesprochen, die es schon häufiger probiert haben. Und, kein Thema. Also 15 Jahre ist auch, ich sag mal jetzt, für einen guten oder sehr guten Weißwein sollte es eigentlich kein Thema sein. Auch ein Spitzenriesling aus Deutschland, also ein trockener Spitzenriesling, sollte eigentlich 15 Jahre schaffen. Gut schaffen. Ja. Und wenn du dich zum Beispiel an die Wagner-Stempelprobe erinnerst, die wir letztes Jahr in Berlin hatten.
Stimmt, da waren auch 10 Jahre alt, ne?
War der älteste Wein, war der 2002er.
Ja.
Da war der eben auch 13 Jahre alt und war für mich eigentlich der Wein des Abends. Ja. Und der war noch lange nicht durch, der Wein, ne? Der war gerade auf der Spitze angekommen. Also vielleicht, ne? Also so. Also der schafft locker 15 Jahre. Wahrscheinlich 20. Ja. Also wenn jetzt dein Kind 2013 geboren wurde und du willst dem irgendwas weglegen, dann kannst du auf jeden Fall Weiß und Rot von Bussaco nehmen. Kein Problem.
Das heißt, du würdest hättest dann, was weiß ich, zum 18. würdest du dem Kind dann einen Karton Weißwein dahinstellen, wo die Flasche nicht mehr 50, sondern 300 Euro kostet.
Ja, oder, warum nicht?
Ja, ist halt cool eigentlich.
Ja.
Ja.
Ja. Kannst du schon machen.
Ja, 300 Euro. Ich meine, so gesehen ist es dann auch wieder nicht viel Geld, ne? Einen Karton für 300 Euro zu kaufen. Also klar, es ist punktuell echt viel Kohle. Aber wenn du sagst, okay, mein Kind ist 3, haben wir jetzt gerade den Fall im Chat, mein Kind ist 3. Und dann ganz gut bürgerlich zum 18. trinken.
Genau,
trinkst du. Und dann nicht nur eine Flasche, dann nicht nur eine Flasche haben. Weißt du, dann sagen, wisst ihr was? Ja. Ich habe noch eine Flasche. Das ist dann eigentlich schon, ja finde ich cool. Ja, das ist cool.
Ja. Und wenn man irgendwie die Kohle hat, also einfach so ein Wein ist, wie du schon sagst, ist einfach schön, solche Weine zu verfolgen über Jahre hinweg. Ne? Ja. Das ist schon wirklich klasse.
Ich habe das ja einmal,
mit anderen Weinen machen.
Ich habe das ja einmal gemacht. Also es gibt ja diesen Kasten Bordeaux, der noch bei mir im Keller liegt, den du irgendwann mal angeschleppt hast. Der ist von, was ist ein 2006er?
Ich glaube ja.
Den könnte man eigentlich auch mal anfangen zu trinken, oder will der noch liegen?
Was war denn das, Ponte Cané?
Ja, Ponte Cané, genau.
Nee, kannst du noch nicht trinken.
Kannst du noch gar nicht trinken?
Nee, kannst du noch gar nicht trinken.
Ach,
der ist so dermaßen zugenagelt, der Wein. den habe ich vor ein paar Wochen mal aufgemacht, das macht überhaupt gar keinen Spaß.
Krass.
Nee, kannst du noch nicht trinken. Also das ist dermaßen dicht, das Zeug.
Also der ist 10 Jahre alt und ich kann...
Gar nicht. Muss noch mal mindestens 5 Jahre warten.
Geil, ja super, das ist super. Ja. Ich weiß noch, mit welcher Begründung ich damals gesagt habe, falls jetzt gerade jemand überlegt, irgendwie so ein 300 Euro für einen Sechser auszugeben. Ich habe damals halt auch gesagt, und da war meine Schmerzgrenze noch tiefer. Ich bin ja prinzipiell bereit, 50 Euro für eine Flasche Wein auszugeben. Damals lag meine Schmerzgrenze irgendwie bei, weiß ich nicht, 20 Euro oder sowas.
Ja, ja.
Und ich habe halt damals gesagt, okay, komm, scheiß der Hund drauf, ich mach das jetzt. Ich habe das Geld gerade. Und das ist ja auch, ist es ja am Ende eine Geldanlage. Ja, weil der Wein, ich habe den dann irgendwann mal ein paar Jahre später im Laden gesehen und da hat die Einzelflasche schon fast das Doppelte gekostet von dem, was wir bezahlt haben damals. Mhm. Und was du halt zahlst, sind die Lagerkosten über die Jahre. Und natürlich, dass er immer rarer wird. Und ich habe dann halt damals gesagt, so okay, pass auf, komm, das ist eine Geldanlage. Du hast gerade die Kohle, du haust die jetzt raus. Falls du irgendwann mal kein Geld mehr hast, falls du irgendwann mal pleite bist, kannst du das Ding immer noch wieder verkaufen und kriegst dafür mindestens den Einkaufspreis, wenn nicht sogar das Doppelt- oder Dreifache. So.
Ja, manchmal schon. Aber gerade bei Bordeaux ist es super schwierig.
Echt?
Tatsächlich, ja. Ganz schwierig.
Oh. Naja, und das andere, was ich mir gesagt habe, ist, wenn ich irgendwann mal in die Situation kommen sollte, so pleite zu sein, dass ich Wein verkaufen müsste, also aus meinen Beständen, dann saufe ich mich lieber damit tot. Ja. Tja, naja.
Ja.
Ach, herrlich, ne? Ein Schlückchen nehme ich noch davon, dann noch hinzu und dann kommt er in den Kühlschrank und dann gucken wir mal die nächsten Tage.
Genau, gucken wir die nächsten Tage.
Na, jetzt geht das Ding nicht mehr zu. Scheiß Portugiesen, ey.
So, jetzt. Süßer Henrik Thomas sagt, er hat ausreichend Reserven für 30 bis 50 Jahre.
Ja. Der Wein. Ach so, auf der Webseite.
Ja, okay. Genau. Ja, super schön. Also wirklich toll. Super schöner Saft, also toll.
Ja, so.
Ja.
Ja. Ach, da haben wir ja noch einen. Wir haben ja noch einen.
Ja, wir müssen noch mehr trinken.
Das Leben ist echt hart. Wir müssen aufhören, weniger zu trinken.
Genau.
Also, wir kommen jetzt. Auch dieser Korken hat Schmerzen. Okay, genug Atmo. Wir müssen was, also irgendein Geräusch muss es ja geben, weil das ist ja Hörfunk hier. Da kannst du ja schlecht Stille machen.
Ja.
Ansonsten bist du halt, nee, das sag ich jetzt nicht, weil ich schon gescholten wurde, weil ich die Kollegen immer bashe. Was gibt's so einen Podcast, da entsteht teilweise spontan Stille, weil auf einmal alle im Internet surfen. So. Dann mal ein Schlückchen Wasser ins Glas.
Nee, mach ich gar nicht. Ich hatte nur die Flasche Wein geholt.
Ah, du hast die Flasche, wie du?
Also hier am Boden und eingegossen. So. Deswegen war ich still. Genau. Genau, wir trinken jetzt sozusagen vom 50-Euro-Wein runter zum 10-Euro-Wein. Ich habe es trotzdem mal an die dritte Stelle gesetzt. Man hätte vielleicht auch damit starten können. Aber ich dachte, es ist nicht schlimm, den nach diesem weißen Knaller zu trinken.
Okay.
Weil er sozusagen gut genug ist und so anders ist, dass er durchaus danach passt. Also während wir jetzt irgendwie davor sozusagen einen tiefen, komplexen Weißwein aus dem Holz hatten, haben wir jetzt einen frischen, saftigen, unkomplizierten, quasi ein bisschen rustikaleren, hellfruchtigen Rotwein.
Ja.
Hellfruchtig,
sehr schön.
Ja.
Ja, stimmt. Ist nicht so tief, ja. Mhm.
Ja. Und was ich bei diesem Wein super, super schön finde, ist sozusagen diese unverfälschte Frucht, diese Saftigkeit, das ist eigentlich so ein roter Spaßwein, den du irgendwie quasi zu jeder Gelegenheit trinken kannst. Ja. Also der passt, ich würde sagen, so als Rotwein, wenn du jetzt Rotwein auf den Tisch stellst, der passt eigentlich immer. Ja.
Hat ein bisschen Hitze in der Nase, wie viel Alk hat denn der? 12,5. Nö, das ist.
Also ich nehme die Hitze gar nicht wahr. Ich finde den eher kühl in der Nase.
Naja, wahrscheinlich ist das bisschen Hitze, was er hat, ist alles, was in meiner Nase noch ankommt gerade. Das ist so, wirklich sehr, sehr ärgerlich wieder mal. Hoffentlich wird das nächste Woche nicht noch schlimmer.
Bei den Schaumweinen?
Jo.
Ja.
Naja.
Ja.
So, ich kolportiere dann mal den Chat.
Ja.
In der Nase Sauerkirsche, Vanille und Quark. Mhm. Also Sauerkirsche bin ich bei.
Sauerkirsche bin ich auch total dabei. Vanille merke ich gar nicht.
Den Rest
Quark kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Da ist so ein bisschen so eine leicht laktische Note drin, ja.
Ja, jetzt wo du es sagst, aber ist halt immer so, ne? Jetzt, wo man's, wenn man es gesagt kriegt, ist Stairway to Heaven backwards, also auch eine satanische Botschaft. Mhm. Ohne dass man es gesagt kriegt, hört man es nicht.
Ja. Mhm. Also ich mag einfach die Würze von diesem Baga, heißt die Rebsorte.
Mhm. Mhm.
Ja. Also du hast diese Kirschfrucht. Die ist super saftig, die ist super, also so eine ganz frische Kirsche.
Mhm.
Und dann hast du aber eine ganz angenehme Würze dahinter, die nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig. Du merkst irgendwie, und das haben sie halt, also Philippa Pato heißt die Winzerin, ihr Mann heißt William Wouters, das ist ein belgischer Sommelier, glaube ich, gewesen. Die haben das auch nicht verfälscht, irgendwie jetzt durch Holz oder so in dem Fall. Also, was heißt verfälscht? Aber sie haben es einfach so klar und fruchtig und jung gelassen. Das wächst irgendwie am Atlantik, in Bayrada. Und ich finde, das merkt man einfach so ein bisschen. Ne? Das ist,
ja,
da ist eine Kühle mit drin, genau. Da ist einfach so eine atlantische
Brise. Eine Brise
mit drin, genau. Mhm.
Das
genau.
Gibt's oft.
Mhm. Ja, genau. Eben weil, also das ist einfach auch so, da ist es nicht so heiß, ne? Da ist es nicht übertrieben heiß und du hast eben, selbst wenn es das über heiß ist, hast du eben dann immer eine Feuchtigkeit drin. Du hast immer relativ hohe klimatische Schwankungen drin.
Ja.
Dann, ne? Es wird nachts kühl, da kommt der Wind vom Meer, diese Schwankungen zwischen Tageshitze und Kühle, die fördern halt die Fruchtigkeit der Trauben, ja,
ja.
Und sorgen eben aber auch dafür, dass du genügend Säure behältst in den Trauben, ja, dass du nicht sozusagen tagsüber wegdampft. Und das merkst du alles in diesen Weinen, ja. Und wenn du das dann eben auch früh genug erntest, das Thema hatten wir ja schon, ja, und eben nicht überreif werden lässt, dann kommt halt so ein schöner, saftiger, aber eben auch noch relativ säurebetonter Wein raus.
Mhm. Ne?
Aber ich finde eben die Säure so auf einem Level, wo es genau passt, ne? Das ist noch frisch, aber es ist trotzdem, also es hat trotzdem auch eine gewisse fruchtige Tiefe, ne?
Das ja, ist ich jetzt finde, nicht nur der sauer oder so. Unglaublich viel Kräuter irgendwie noch.
Ja, ja. Ja.
Also das rieche ich gerade, was ich ganz bizarr finde, dass ich sowas überhaupt so viel rieche.
Mhm. Ja. Also das, ne? Und das macht jetzt, das ist jetzt, fällt jetzt auch nicht ab nach dem, ne? Das ist einfach was völlig anderes. Aber das schmeckt jetzt deswegen nicht billig oder so, ne?
Mhm.
Also finde ich gar nicht, sondern es ist einfach eine ganz andere Art von Wein. Und das kann eben ganz schön nebeneinander stehen.
Aber will man schon ein bisschen offen haben, ne? Damit der Pelz was rausgeht noch. Ja.
Ja, ja. Ja, gefällt mir sehr gut. Also 10,20 Euro die Flasche.
Kannst nicht meckern, ja.
Nee. Finde ich auch. Ja. Genau, das waren jetzt mal zwei Sendungen über vier verschiedene Weinregionen in Portugal. Können wir nächstes Jahr vielleicht nochmal irgendwie gucken, dass wir mal zum Douro kommen oder so. Also Portwein-Gegend machen. Vielleicht können wir ja nächstes Jahr im Herbst mal tatsächlich auch mal Portwein mit reinnehmen. Insgesamt finde ich, in diesem Land tut sich total viel. Es ist ein super schönes Weinland. Also bis auf jetzt so weniger Ausreißer. Also das ist auch mit das teuerste, was du halt in Portugal bekommst jetzt, ne?
Ja.
Dieser Bussaco. Klar. Also es ist wirklich ein Ausreißer nach oben jetzt, außer Portwein selber, ne? Portwein selber ist natürlich auch teuer. Aber so, das alles, was man so normal aus Portugal bekommt, ist ja vergleichsweise günstig. Also es ist ein vergleichsweise günstiges Weinland. Es ist super eigenständig, weil es halt alles, was wir jetzt getrunken haben, sind Rebsorten, die du fast nur in Portugal findest.
Ja.
Und vielleicht dann eben nochmal im unteren Teil von Spanien, aber ja, im Wesentlichen eben Portugal, weil es eben sehr, sehr viele autochthone Rebsorten da hat. Und Ja, es tut sich einfach ganz viel sozusagen zwischen Cuvées aus traditionellen Sorten, wie man es immer gemacht hat, und dann eben reinsortigen Weinen, wie jetzt im Alvarinho, was man früher gar nicht gemacht hat, was sich einfach so im Laufe der Zeit jetzt entwickelt hat. Also finde ich sehr schön, abgesehen davon, dass es sich lohnt, dahin zu fahren und seine Zeit da zu verbringen.
Das habe ich schon häufiger gehört, dass man da sehr gut Urlaub machen können soll. Also ich weiß es nicht. Also wir werden demnächst mal ein paar Tage, zum ersten Mal in meinem Leben werde ich nach Portugal fahren. Und zwar ein paar Tage nach Lissabon.
Ja.
So mal die Stadt angucken. Ja. Allein da bin ich schon gespannt. Also wir haben ja jetzt
allein das lohnt sich schon.
Ja.
Es ist eine total schöne Stadt, weil es halt auch auf der einen Seite super modern ist, aber dann eben auch diese ganze portugiesische Geschichte hat in der Architektur eben auch. Ich meine, Portugal war mal eines der reichsten Länder der Welt und war eine große Seefahrernation und hatte irgendwie sehr viel Besitz irgendwie sozusagen in anderen Teilen der Welt und viel Handel getrieben, und das merkst du halt alles da auch noch, ne, in der Geschichte. Das ist schon super spannend. Das ist ein tolles Land.
Ja, und wir haben hier so einen neuen Laden, ein Restaurant, das nennt sich Sardinenbar.
Ah ja.
Das ist ein Restaurant, wo du nur Dosenfisch bekommst.
Super die Idee.
Eine wunderbare Idee. Und die kommt gerade bei diesen ganzen, ich sag mal, hippen Besserverdienern. Also die ist in Schöneberg, in der Gegend, wo halt diese ganzen Medien spacken. Ne? Also ich würde da auch wohnen in der Ecke, wenn ich nicht so doof gewesen wäre, nach Tempelhof zu ziehen. Genau. Und das Ding geht gerade durch die Decke, steht überall, alle schreiben drüber, alle senden drüber, alles. Ich war der Erste, der drüber gesendet hat, da bilde ich mir was drauf ein, weil ich war sogar am Eröffnungsabend bin ich direkt hin, weil ich die Idee so cool fand. Also es ist halt ein kleiner Laden, hat irgendwie, was werden die haben, lass mich mal nicht rechnen, da hinten sind 30, 35 Plätze. Eine kleine Weinauswahl aus Portugal und unglaublich viel Dosenfisch. Und zwar fast ausschließlich aus Portugal, ein bisschen was aus Frankreich. Du bekommst halt sehr, sehr viel Sardine, also Sardine, Dosensardinen. Ja. Thunfisch gibt's, Bacalao gibt's, was noch? Pulpo und so ein bisschen Aufschnitt. Also so ein bisschen Käse, ein bisschen Wurst haben sie da. Die hängen zusammen mit, ich weiß nicht, ob du den kennst hier in Berlin, Maître Philippe. Das ist so ein Feinkostladen, die schon seit ewigen Zeiten haben, kriegst du da die größte Auswahl Ölsardinen, also Dosensardinen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Mir war halt nur nicht klar, dass es so brutale Qualitätsunterschiede da gibt. Ich kenne halt so die Sardinendosen, esse ich auch so ganz gerne aus dem Supermarkt irgendwie, und bin dann in die Sardinenbar gegangen. Und habe da zum ersten Mal vernünftige Sardine gegessen.
Jahrgangssardine.
Nee, Jahrgangssardine habe ich noch nicht gegessen. Ich habe mir aber dann bei Maître Philippe habe ich mir drei Jahrgänge gekauft. Die können wir mal gegeneinander testen, die Teile. Und ja, du kriegst dann halt, stellst du dein Essen, hast dann so ein Holzbrettchen, die hat der extra bauen lassen. In diesem Brettchen sind Magnete drin, sodass die Fischbüchse, wenn die da drauf steht, nicht wegrutscht, weil da ist halt Öl drin und so. Und wenn du dann so, ne, wenn das Ding dir so über den Teller glitscht, ist halt scheiße. So, und der hat das halt perfekt gelöst. Der hat halt so Holzbrettchen, da ist dann halt so ein Fach, da kannst du so eine, zwei oder drei Dosen reinstellen. Dann kriegst du irgendwie ein bisschen Baguette dazu und ein kleines Salätchen, damit du auch dieses Ölige ein bisschen so rauskriegst. Wasser gibt's bei dem gratis, was ich schon mal super finde. Und das auch ist schön. In Deutschland in so Läden, die nicht teure Restaurants sind, ist das total unüblich. So, und das günstigste, was er so verkauft, kostet, glaube ich, so 8-9 Euro. So eine einfache Ölsardine. Das teuerste, was er hat, sind, glaube ich, für 18 Euro eine Ölsardine mit Trüffeln drin.
Okay.
Was jetzt, klar, 18 Euro ist viel Geld, vor allen Dingen für eine Dose Fisch. Aber das geht noch. Ich finde, das kann man mal bringen irgendwie. Du wirst davon satt, alleine dadurch, dass es das Brot dazu gibt. Ja, Wasser sagte halt, nee, Wasser ist ein Menschenrecht, dafür nehme ich doch kein Geld. So, und er stellt halt ständig eine Flasche Wasser auf den Tisch.
Ja, finde ich ja auch so.
Finde ich super.
Aber es ist dann schon Leitungswasser, oder?
Das ist gefiltertes Leitungswasser. Gefiltertes Leitungswasser und auf Wunsch auch mit ein bisschen Kohlensäure versetzt.
Okay.
Also hat halt beides. Und dann sagst halt, der fragt halt einmal, willst du ein Wasser, was willst du für Wasser? Und dann sagst du, still oder nicht. Und dann kriegst du eine Flasche auf den Tisch und der Verschluss dieser Flasche, sind so Bügelverschlussflaschen, da ist dann entweder Kohlensäure, also so Blubberbläschen drauf oder nicht. Wie kam ich denn jetzt da drauf? ich weiß nicht mehr, ja genau, wegen Portugal genau. Ja, ja, und ich bin jetzt so unendlich gespannt, weil der hat diese Idee halt auch aus Portugal geklaut, weil da gibt es solche Läden wohl häufiger oder da ist es wohl relativ normal, dass du irgendwie zwischendurch mal so eine Büchse Sardinen isst, weil die da ja halt auch befüllt und verkauft werden und von da aus
also ich, so Läden kenne ich da jetzt nicht, aber dass es normaler ist, dann eine Büchse Sardinen zu essen, ja bestimmt.
Ja, und das, da alleine darauf freue ich mich schon. Ich vermute mal, dass das ganz fürchterlich wird und ich hinterher wieder 5 Kilo zugenommen haben werde, obwohl ich nur 5 Tage da war. Ja,
ja,
also und ich kann jedem nur empfehlen, also wenn man nach Berlin fährt, hier ein paar Tage ist, einfach mal in Wilmersdorf bei Maître Philippe vorbeizuschauen oder halt in der Sardinenbar, im Laden kosten die Dosen halt weniger, da mal vorbeizuschauen, sich einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, ist halt scheißegal, nimmst halt mal 10 Fischdosen für 50 Euro mit oder so und hast dann aber halt immer was Cooles zu essen und es macht halt unglaublich was her, wenn du auch Gäste hast und sagst so, komm ey, wir essen mal Büchsenfisch. Weil die meisten Menschen kennen halt auch nur, so genau wie ich, kennen halt nur so, hier, weiß ich nicht, wie das heißt, also so eine Heringsfilet in Tomatensauce aus dem Supermarkt für 1,80 oder so. Und das ist halt was komplett anderes. Das ist so weit weg davon, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja,
ja, und was du halt auch machen kannst, also meine Empfehlung, zusätzliche Empfehlung, nimm dir gute Spaghetti, ja?
Ja.
Und hau die Dose Fisch da drauf, ja?
Ja.
Also gerade wenn du so ein bisschen Sardine mit Peperoncino oder so noch mit da drin hast, mit einer gewissen Schärfe oder so und Knoblauch mit drin in der Dose.
Ich habe eine Büchse
da drauf.
Genau.
Ist halt auch super.
Ich habe eine Dose Sardinen.
Klasse.
Ich habe eine Dose Sardinen mit Piment d'Espelette und Speck.
Ja.
Hammer. Habe ich auch schon probiert. Es
ist und ich meine, das ist halt Fast Food, ja. Das ist Fast Food auf einem sehr, sehr geilen Niveau.
Ja, 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 ja.
Ich meine, du brauchst 9 Minuten, um dir deine Spaghetti zu kochen.
Genau.
Ja, und haust da irgendwie eine richtig geile Dose Sardinen drauf und bist eigentlich im 7. Himmel.
Ja, jetzt kommt die Frage, welche Nudeln nehme ich? Welche trockenen Nudeln nehme ich?
Also ich lande eigentlich immer wieder bei Pura. Also die mit der Doppel-P-U-R-A.
Pura kenne ich gar nicht.
Okay, die findest du vor allen Dingen in Bioläden?
Ja.
Ich finde, das ist eine sehr gute Qualität. Die haben sozusagen 3 verschiedene Varianten. Die eine ist eben der klassische, aber sehr gute Hartweizengrieß.
Ja.
Dann haben die eine haben die sozusagen irgendwie so eine Tradition oder so aus Sizilien aufgegriffen, die rösten irgendwie den Weizen vorher.
Aha.
Also du hast einen leicht gerösteten Weizen und daraus machen die dann Nudeln. Und dann haben die für Menschen mit Glutenproblemen haben die eine sehr gute Maisnudel.
Ah.
Ja, das. Ich habe ja jetzt mittlerweile eine Tochter, die Gluten nicht verträgt, also wir herausgefunden haben, dass sie Gluten nicht verträgt. Und das ist eine sehr, sehr gute Maisnudel, muss ich echt sagen. Also es kommt glücklicherweise immer mehr. Also du kriegst es auch von Barilla mittlerweile, glutenfreie Nudeln, auch in einer vernünftigen Qualität, aber von Pura ist es nochmal deutlich besser. Das
wird aber was ich.
Also ich und ach nee, als vierte Variante gibt es dann auch tatsächlich noch eine Eiernudel, die auch sehr gut ist. Ja, also ich finde die Qualität ziemlich gut. Also das ist das, wenn ich eine teurere Nudel wähle, dann nehme ich eigentlich praktisch immer die.
Ja, ich weiß es halt nicht mehr. Würden halt immer mal wieder welche empfohlen. Also ich bin dann zufälligerweise, es ist so eine Feldwald- und Wiesenmarke, die Checo heißt die. Oder die Ketcho oder so. Also
die haben aber auch so Premium. Quasi so, das ist gar nicht so schlecht, finde ich.
Nein, also, was ich an denen mag, ist, die haben eine sehr, sehr raue Oberfläche und wenn du eine raue Oberfläche hast, bleibt halt viel Soße hängen. Ja. Was mir bei der Checo nicht so gefällt, die haben relativ wenig Eigengeschmack. Also es ist ein relativ neutraler Geschmack und das will ich eigentlich gar nicht so gerne haben. Hat mir jemand Nudeln geschickt, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie die heißen. Die sind super. Die waren echt gut. Muss ich nochmal nachgucken. Schreibe ich trotzdem. Ja, ich schreibe das mal. Ja, ich kann jetzt nicht aufspielen. Ich schreibe das einfach mal in die Shownotes, weil das ist ja doch. Warte mal, ich mach mal hier Nudel Empfehlungen Doppelpunkt. Hurra.
Also ich finde die normale DiCecco immer besser als Barilla.
Barilla würde ich nicht kaufen. Nee. Also genau. Die sind lame.
Aber dann haben die eben auch noch, ja, da gibt es so vieles, was so abschreckt bei Barilla, aber die haben eben bei DiCecco auch noch so eine quasi so eine Premium-Linie dabei. wo die auch alte Hartweizensorten verwenden. Kamut, also Kamut zum Beispiel, so ein, ja, so ein Weizenvorläufer und solche Sachen. Das ist ganz gut.
Ja, und alle sind herzlich eingeladen, in den Kommentaren zu hinterlassen, was denn eine empfehlenswerte trockene Nudel ist. Also wo man sich einfach mal irgendwie 3 Kilo in den Schrank legt und seine Ruhe hat. Ja, ich glaube, das ist was, womit man Leuten auch echt noch eine Freude machen kann, weil es ist nicht so teuer. Und wenn du es halt auch richtig kochst, was auch sowas ist, was ich sehr spät erst gelernt habe, wie man richtig Nudeln kocht, nämlich mit viel Salz. Ja. Also ich habe halt immer so einen Teelöffel Salz dran gemacht, was halt total für ein Arsch ist. Aber um rauszufinden, dass es für ein Arsch ist, muss man halt erstmal wirklich so salzen, als wäre es ein Ozean. Ja, also so richtig, ich hau da mittlerweile so krass Salz rein, dass ich in die Soße kaum noch Salz machen muss. Aber dadurch, dass, wenn du sehr, sehr viel Salz im Wasser hast, im Nudelwasser hast, das zieht irgendwie den Geschmack, das macht den Geschmack der Nudel, bringt das in den Vordergrund. Und das Interessante daran finde ich dann nämlich, da habe ich auch Jahre für gebraucht. Es gab ein Buch, ein sehr, sehr schönes, das war von Bill Buford und hieß Hitze. Ja. Ja. Und also kurz erklärt, ein Journalist, der beim New Yorker, genau, der auf einer Party irgendwie den damaligen, ich glaube, es war in den 90er Jahren, so Starkoch New Yorks kennengelernt hat und irgendwie so eine fixe Idee hatte zu sagen, so, ja, kann ich bei denen nicht mal ein Praktikum machen? Und der hat gesagt, ja klar, machst du ein Praktikum bei mir, überhaupt kein Problem, weil der wollte halt einen Artikel schreiben, ist dann dahin, um das Praktikum zu machen, war ein paar Tage da, hat seinen Job bei der Zeitung gekündigt, eine Festanstellung, und hat sich, ein Jahr lang hat er bei dem in der Küche gearbeitet. Danach ist er nach Italien gegangen, um Pasta machen zu lernen. Dann hat er in Italien noch das Metzgern gelernt. Aber witziges Buch, kann ich immer nur empfehlen. Also Hitze von Bill Buford macht einen unglaublichen Spaß zu lesen. Für jeden, der irgendwie was mit Kulinarik auch nur ansatzweise zu tun hat. Und der erzählte dann, dass der Typ, bei dem er Pasta machen gelernt hat, gesagt hat, die Soße.
Ich glaube, es war eine Frau.
War es eine Frau? Ich weiß, sie ist, ist lange her. Die Soße ist halt nur das Gewürz. So. Und das dreht halt die Art und Weise, wie wir Pasta essen, dreht es eigentlich auf den Kopf. Weil was wir Deutschen halt machen ist, wir nehmen halt so die Nudeln und die dann richtig viel von dieser Tunke da oben drauf, so boah, möglichst viel Soße, und haben die Nudel eigentlich nur als Trägermasse für die Soße.
Wie nennt man das nochmal, als Sättigungsbeilage.
Und in dem Moment aber, wo du eine Nudel hast, die einen guten Eigengeschmack hat, wo du die in ordentlichem Salzwasser gekocht hast, sodass dieser Geschmack auch rauskommt, ist die Soße tatsächlich nur noch das Gewürz und muss sie auch nur noch sein. Und auf einmal hast du viel weniger Soße in diesen Dingern. Gerade mal so viel, dass die Nudel so benetzt ist davon. Das fand ich auch eine total irrsinnige Erfahrung.
Andererseits würdest du in Italien nie sozusagen ein Gericht bekommen, wo Nudel und Soße getrennt ist.
Ne? Nein, natürlich nicht. Bei mir auch nicht.
Also
ich schütte es auch immer hinterher zusammen, selbst wenn ich Gulasch mit Nudeln
immer untereinander gemischt. Ne? Ja, also man würde nie irgendwie sowas wie bei uns hier so eine Bolognese reichen, wo du irgendwie so eine Nudel hast, also so einen Haufen Nudeln, und dann kippt dir nachher jemand so 2 Löffel Soße da drauf. Das gibt's in Italien einfach nicht.
Ja? Ja, stimmt, das ist halt, ja, aber hier denken sie halt alle, ah, das macht sowas her, und dann hast du so,
Das gibt's in Italien nie. Es wird immer zusammengemischt und dann serviert.
Ach, apropos Italien, ich war ja in Florenz. Hatte ein langes Wochenende in Florenz zum Geburtstag geschenkt gekriegt von der Liebsten. Wir sind da runtergefahren. Und ich habe eine Kollegin, die hat 2 Jahre in Florenz gelebt und sagte, ja, hier, beste Pizzeria, beste Pizza von Florenz. Da und da musst du hin. Il Pizzaiolo hieß der Laden. Il Pizzaiolo in Florenz, beste Pizza in Florenz. Wir da rein, die machen die Pizza nach diesem neapolitanischen Stil, also sehr, sehr heißer Ofen. In Köln gibt's einen Laden, die fahren den mit 485 Grad und der heißt auch so, dieser Laden. Im Übrigen eine sehr gute Pizzeria in Köln, wie ich finde. So, die machen das halt auch so, dadurch wird der Rand ist halt sehr, sehr wulstig, und das Ding ist aber auch wirklich nur eine Minute oder sowas in diesem Pizzaofen. So, wir da hin, haben gesagt, okay, ich meine, wenn das so empfehlenswert ist, dann müssen wir da unbedingt mal essen gehen, sind da halt rein, haben gefragt, also ohne Reservierung, haben gefragt, ein Tisch für 2, also Platz für 2, und dann sagten sie auch so, ja, nur noch so ein Shared Table irgendwie, also könnt ihr euch mit anderen Leuten teilen, irgendwie so. Dann sagst du halt natürlich, wenn du eh nur 2,5 Tage da bist, sagst du halt auch, na okay, dann nehme ich das jetzt mal in Kauf, und dann sitzen wir da halt mit Fremden, scheiß der Hund drauf. Ne? Und saßen dann mit zwei Kolumbianern, also ein Pärchen, die total super waren, und irgendwie mit denen ins Gespräch kommen und dann irgendwann auch noch die Nacht über abgestürzt und ohne Ende erzählt über alles Mögliche. Jedenfalls war das eine der langweiligsten Pizzen, die ich in meinem Leben gegessen habe. Der Teig, viel zu wenig Salz, der Belag irgendwie, obwohl der echt da herzhaftes Zeug drauf lag, war der überhaupt, also alles, das war alles sehr, sehr schwach und sehr, 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 sehr dünn. Und das einzig Coole war, ich habe mir dann eine Pizza bestellt, die hieß Fritta. Und ich dachte, oh, Pizza Fritta, mal gucken, was das ist. Eine frittierte Calzone.
Okay.
Was eine total coole Idee ist. Also es hat wirklich nochmal einen ganz, ganz eigenen Geschmack gehabt und diese Calzone irgendwie auch nochmal ganz, ganz eigen gemacht. Also es war schon sehr, 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 sehr interessant. Aber insgesamt war das irgendwie, also falls ihr mal alle nach Florenz fahrt, geht nicht unbedingt im Pizzaiolo Pizza essen, sondern lieber im Bahnhofsviertel. Da gibt's dann an jeder Ecke so eine Dönerbude wäre es dann halt bei uns. Oder Currywurstbude. Und da kriegst du dann halt so ein Stück Pizza auf die Hand für 2 €. Was besser schmeckt als die meisten Pizzen, die ich in meinem Leben in Restaurants gegessen und dafür viel Geld bezahlt habe. Das ist schon echt faszinierend gewesen.
Ja,
ja, soweit Florenz.
Glaube ich direkt.
Ja. Und ich hätte übrigens dann auch noch einen Veranstaltungshinweis, wo man, glaube ich, hingehen könnte. Zumindest wenn man in und um Deidesheim herum wohnt.
Ach ja.
Ich weiß noch nicht mehr so genau, wo Deidesheim ist. Ich weiß nur, dass ich dann, wenn die Veranstaltung ist, keine Zeit haben werde. Es ist das Wochenende, 17. 18. Dezember 2016, jeweils von 13 Uhr. Samstags geht's bis 22 Uhr, sonntags nur noch bis 18 Uhr. Die Veranstaltung in Deidesheim am 17. und 18. Dezember heißt 77 and Friends Adventstrinken 2016. Mhm. Was ich eine total
schöne...
Unter anderem mit Andi Weigand, genau.
Ja, und mit dem Sekthaus Krack.
Genau, also und so da kommen, was sind das, 6, 8 Winzer, ja. Bringen da Wein mit.
Ist so.
Es wird Pizza geben und zwar von Super Mario und Luigi's Pizza World, was ich einen total geilen Namen finde. Ja, also das ist so eine Veranstaltung, da würde ich wirklich hingehen. Also 17. 18. Dezember in Deidesheim, das Adventstrinken 2016. Wollte ich nur mal darauf hingewiesen haben, weil was Andi Weigand so erzählt hat, was das auch für Typen sind, die da ihr Zeug präsentieren, könnte das ungeheuren Spaß machen.
Gut. Ja, gute Leute.
Jetzt habe ich aber irgendwie das Gefühl, einen Monolog gehalten zu haben. Hast du noch was zum Monolog?
Ja, macht ja nichts. Nö, wir müssen jetzt aufhören.
Echt?
Ja.
Ja, dann hören wir jetzt auf. Ich habe jetzt auch hier die Technik so eingestellt, dass...
wir machen ja schon nächste Woche weiter.
Nächste Woche machen wir weiter. Genau, ja, stimmt. In einer Woche, also am nächsten Mittwoch...
Gibt es die Weihnachtssendung.
Gibt es die Weihnachtsweinsendung, genau.
Jo.
Irgendwas wollte ich noch erzählt haben, aber egal, das fällt mir dann wieder ein. Oder auch nicht. Dann
hast du die eigentlich schon angekündigt bei dir?
Die Weihnachtsweinsendung habe ich schon angekündigt, ja. Die ist, also so früh habe ich noch nie eine Sendung im Block gehabt, wie die Weihnachtsweinsendung, die in einer Woche stattfinden wird. Ja, das waren tolle Weine.
Ja.
Und mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit.
Jo.
Wer redet, ist nicht tot.